Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hausbautipps. Heute bin ich mal wieder nicht alleine, sondern ich habe die Sarah von A Better Place, der Architekturplattform, hier und wir sprechen heute über 5 Dinge, die ihr bei Standardgrundrissen beachten solltet.
Ja, hallo, vielleicht erklären wir erstmal kurz, was genau Standardgrundrisse sind oder was wir mit Standardgrundrissen meinen, also für wen die Episode richtig ist.
Genau.
Und ja.
Weil Standardgrundriss kann man jetzt natürlich einmal sagen, es sind halt die Grundrisse im Katalog von einer Fertighausfirma zum Beispiel oder auch von einer Steinbaufirma, gibt es ja genauso welche. Aber mit Standardgrundriss meinen wir jetzt eigentlich jeden Grundriss, der noch nicht speziell auf euer Grundstück angepasst ist und auf eure Platzverhältnisse und auf euren Platzbedarf. Das heißt, wenn ihr irgendwo einen Grundriss im Netz, bei Google, bei Pinterest, in einem Musterhauspark, in einem Katalog gefunden habt und den ganz gut findet, so von der Raumaufteilung etc. her, dann heißt es ja aber noch nicht, dass der auch so funktioniert und vielleicht auf eurem Grundstück keinen Sinn ergibt, zu eurem Platzbedarf noch nicht ganz passt oder da einfach noch Dinge drin sind, die im Alltag gar nicht funktionieren, ne? Oder nachher im Bau nicht funktionieren. Und deswegen haben wir heute jetzt 5 Dinge mitgebracht, die ihr prüfen müsst, wenn ihr so einen Grundriss euch ausgesucht habt, aus woher auch immer. Also nicht mit dem Architekten geplant, so könnte man es am einfachsten beschreiben. Ja. Standardgrundrisse sind nicht mit Architekt auf eure spezielle Situation geplant.
Und dann fangen wir gleich mal mit Punkt 1 an.
Ja.
Und zwar der Technikraum. Der ist ja in vielen Standardgrundrissen einfach viel zu klein dimensioniert.
Ja.
Also hier solltet ihr auf jeden Fall 8 bis 10 Quadratmeter einplanen.
Als absolutes Minimum.
Ja, je nachdem, was ihr eben auch drin haben wollt. Also wollt ihr eine PV-Anlage haben, braucht ihr einen Speicher für die PV-Anlage, Lüftungsanlage, Enthärtungsanlage. Ja, je nachdem müsst ihr dann auch den Technikraum dimensionieren und
die
Quadratmeter anpassen.
Ich glaube auch, Technikraum ist eines der größten Dinge, warum Standardgrundrisse nicht funktionieren.
Ja.
Weil es in sehr, sehr vielen Grundrissen viel zu klein geplant ist. Also immer, wenn ihr einen Grundriss euch anschaut und der Technikraum, also wenn ihr ohne Keller baut, der Technikraum im Erdgeschoss, der dann die Haustechnik, die Heizung etc. Beherbergt, wenn er unter 8 Quadratmeter ist, dann könnt ihr in der Regel davon ausgehen, dass es nicht funktionieren wird. Ja, sehe ich jetzt schon wieder die Kommentare. Es wird auch Technikräume geben, in denen das ganz knapp passt, aber da ist dann halt sehr wenig drin und ihr seid später sehr, sehr unflexibel. Und da noch ein Regal einstellen oder irgendwas ist einfach dann nicht möglich.
Mhm. Ja.
Das heißt, 8 Quadratmeter ist wirklich das absolute Minimum, aber da könnt ihr schon komplett vergessen, noch irgendwie einen Stauraum da drin zu haben, sondern ihr müsst wirklich gucken, es gibt so viele Dinge, die da rein gehören in den Technikraum. Da habe ich auch neulich erst eine Episode dazu gemacht. Die verlinken wir noch einmal hier oder ich weiß immer nicht wo. Irgendwo verlinken wir die. Und da haben wir mal über den Technikraum gesprochen und dazu ein paar Tipps, was ihr da bei der Planung beachten könnt. Und da sieht man mal, wie viele Dinge denn eigentlich in so einem Technikraum sind. Und jetzt ist das Problem, wenn in diesem Grundriss der Technikraum zu klein ist, den dann einfach zu vergrößern, ist ja nicht einfach so möglich. Sondern das betrifft dann wieder die gesamte Hausplanung, weil ihr ja irgendwo den Technikraum vielleicht einen Meter breiter machen müsst oder einen Meter länger. Und dann funktioniert aber vielleicht der Flur nicht mehr oder die Küche funktioniert nicht mehr oder ihr zwackt es von dem Wohnraum ab, wo ihr aber eigentlich den schönen, großen, offenen Wohnbereich haben wollt. Also von dem her ist es sehr, sehr wichtig, darauf zu achten. Und wie gesagt, ich glaube, es ist so, dass der Technikraum dafür verantwortlich ist, dass 95% der Standardgrundrisse gar nicht so gebaut werden können. Also schaut da wirklich mal rein, wenn ihr einen Grundriss gefunden habt. Unter 8 Quadratmeter, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es nicht funktioniert. Aber auch drüber wird schon schwierig.
Ja, deswegen lieber 10 oder auch sogar 12 Quadratmeter.
Ja, ich habe auch teilweise schon gelesen, dass Bauherren mit 15 Quadratmeter Technikraum das schon zu eng finden.
Ja.
Weil halt wirklich sehr viel da untergebracht
wenn man noch den Hauswirtschaftsraum kombiniert mit dem Technikraum, dann auf jeden Fall mehr Quadratmeter einplanen.
Genau.
Ja.
Und das ist halt wirklich ein so Punkt, der Technikraum kriegt sehr wenig Liebe ab, leider. Ne? Weil der ist halt so, ja, muss man halt irgendwie machen, so wenig Platz wie möglich drauf verschwenden und sowas. Aber das ist eigentlich eine Sichtweise, die schwierig ist, finde ich, weil es halt ein sehr wichtiger Raum ist, der euch auch später eine gewisse Flexibilität in weiterer Technik etc. ermöglicht. Oder auch wirklich, gerade ist auch dieses Thema Mudroom, ne, dass man direkt von der Garage über den Technikraum ins Haus geht, ist ein ganz großes Thema gerade, wenn mit Architekt geplant wird. Also sehe ich sehr viele Planungen, die das so beinhalten. Was aber in den meisten Standardgrundrissen auch nicht drin ist.
Ja.
Und das sind halt lauter so Dinge, man kann diesen Raum anders nutzen, als er vielleicht erstmal von der Masse genutzt wird, sozusagen. Und deswegen finde ich es immer gut, darüber ein bisschen mehr nachzudenken und genau das in einem Standardgrundriss halt in Frage zu stellen, ob das funktioniert oder nicht.
Ja, so ein weiterer Punkt vom Technikraum ist auch noch die Lage. Mhm. Also er sollte sich auf jeden Fall an einer Außenecke des Hauses befinden.
Ja.
Und in Straßennähe, weil man hier auch die kürzesten Leitungswege oder Führungswege zu den Hausanschlüssen hat.
Genau, absolut. Und auch die Lage im Haus, also es muss nicht immer an der Außenecke sein, es würde auch im Haus funktionieren, aber es ist immer schwieriger. Ja. Und die Thematik ist natürlich auch, dass welche Räume liegen um den Technikraum herum. Mhm. Also am besten vermeidet ihr, dass da ein Schlafzimmer daneben liegt oder ein Arbeitszimmer oder auch ein Schlafzimmer oder ein Kinderzimmer drüber. Ja. Mhm. Also das sind so Dinge, wenn ihr da einen Standardgrundriss findet, in dem eigentlich alles passt, bis auf das, dann ist der Standardgrundriss halt doch nicht so gut.
Da muss man halt wieder an andere Maßnahmen denken.
Ja.
Schallschutzdecke, Schallschutztüren, Wände.
Genau. Genau, dann hat man da halt wieder gewissen Mehraufwand. Ne? Ja. Und das sollte man dann aber gleich mit einplanen. Also wenn ihr sagt, der Grundriss ist wirklich perfekt, bis auf, dass der Technikraum halt direkt unter dem Schlafzimmer liegt, dann kann man trotzdem sagen, okay, der Grundriss kann trotzdem funktionieren, aber man muss dann halt wirklich zusätzliche Schallschutzmaßnahmen für die Decke, für die Türen, für die Wände einplanen, damit das halt funktioniert. Und auch die Wahl der Heizung ist dann wichtig. Habe ich aber auch in diesem anderen Technikraum-Video nochmal drüber gesprochen. So.
Ja,
dann Punkt kommen Nummer zwei.
Zu Punkt 2, die Treppe.
Ja.
Da hattest du, glaube ich, kürzlich einen Fall von Bauherren, die
der nicht so schön war, ja. Nämlich folgender Fall. Der Bauherr wollte ein Haus bauen und hat auch von der Hausbaufirma, von der Fertighausfirma, eine Geschosserhöhung angeboten bekommen oder angefragt, sodass die Geschosshöhe jetzt oder die, ja, die Geschosshöhe war dann, ich glaube, 2,95 Meter, ne, statt der normalen 2,70 Meter oder 2,65 Meter oder irgendwas, was halt der Standard ist. Und das Problem war, dass die Treppe aber nicht erhöht bzw. keine Stufe hinzugefügt wurde, was dazu führt, dass die Steigung, also von einer Treppenstufe auf die andere, fast bei 20 Zentimetern lag. Jetzt muss man sagen, das ist immer noch in der Norm, aber, und das hat uns jetzt eben der Bauherr geschrieben, zum Gehen ist diese Treppe sehr anstrengend, weil die Steigung einfach höher ist.
18 Zentimeter, das ist wahrscheinlich angenehm.
Genau, so 16 bis 18 Zentimeter ist je nach Körpergröße angenehm. Alles drüber ist zwar noch in der Norm, wie gesagt, bis 20 Zentimeter ist in der Norm, aber eigentlich hätte man diese Treppe um eine Stufe erweitern müssen, was aber natürlich nicht gemacht wurde, weil es war hier wieder ein Standardgrundriss. Und jetzt ist es so, dass eine Stufe, ist ja so circa 26 Zentimeter tief, die einfach hinzuzufügen, funktioniert teilweise gar nicht. Weil die Treppe wird ja dann 26 Zentimeter an der einen oder anderen Stelle länger. Funktioniert dann aber vielleicht unten nicht, weil dann steht die in den Flur rein und man kann ja nicht den Flur dann weiter verschieben. Oder oben bei dem Austritt aus der Treppe hat man dann auch direkt wieder die Wand. Also man kann diese Treppe nicht einfach 26 Zentimeter länger machen. Und da kommt es wirklich auf diese Maße dann am Ende an. Das sind so Dinge, wenn ihr jetzt einen Standardgrundriss habt, schaut mal, wie viele Steigungen hat aktuell die Treppe und welche Steigungshöhe haben die. Also einfach mal die Geschosshöhe durch die Treppenstufen teilen und dann habt ihr ja, wie viel liegt zwischen den Treppenstufen. Und wenn ihr merkt, dass es eigentlich in einem Bereich, der nicht so schön ist und nicht bequem ist, wie gesagt, so 16 bis 18 Zentimeter ist bequem, alles drüber wird schon schwierig, dann solltet ihr das auf jeden Fall anpassen und gucken, ob man nicht den gesamten Grundriss sogar anpassen muss, weil die Treppe sonst einfach zu lang wird.
Ja.
Und genauso, wenn ihr.
Oder die Geschosserhöhung.
Oder die Geschosserhöhung.
Keinen Sinn macht.
Genau,
in dem Fall.
Richtig.
Wenn der Grundriss an sich wirklich perfekt passt, aber die Treppe sonst nicht reinpassen würde.
Ja, genau.
Dann
also schaut
sich halt da. Überlegen.
Genau, schaut in dem Standardgrundriss, ob die Treppe so jetzt schon eine schlechte Steigung hat.
Ja,
kann ja auch sein.
Kann auch sein, ja.
Genau. Also zählt wirklich mal die Treppenstufen. Und auf der anderen Seite, wenn ihr so eine Geschosserhöhung haben wollt, ist ja auch gerade so, dass das einfach ein Trendthema ist. Ne? Möchte immer höhere Raumhöhen haben. Ja, so 2,60 Meter oder sowas. Dann fertige Raumhöhe ist oft gewünscht. Und dann muss man halt wirklich gucken, passt die Treppe so rein oder muss dafür wirklich noch an der einen oder anderen Stelle angepasst werden. Und ja, es ist eine minimale Anpassung. Aber wenn es ein Standardgrundriss ist, ist es halt nicht möglich.
Das stimmt.
Ja, und man muss wieder mehr umplanen. Also ist auch eine wichtige Sache. Und Punkt Nummer 2, die Treppe mit Steigung.
Genau.
So.
Ja, dann kommen wir gleich zu Punkt Nummer 3, und zwar zur Möblierung. Oftmals ist in Grundrissen, die man im Netz so findet, die Möblierung nicht maßstabsgetreu eingezeichnet.
Ja.
Und das merkt man erstmal gar nicht. Aber wenn man sich dann mal den Grundriss ausdruckt und einfach mal die Außenmaße nimmt und mal nachmisst und die Möbel quasi skaliert, dann merkt man, dass es überhaupt nicht geht. Dass das Ehebett vielleicht statt 2 Meter breit nur 1,60 ist und dass es dann vorne und hinten nicht zusammenpasst.
Ja.
Oder auch, dass man nicht mehr genügend Platz zum Durchgehen hinterm Esstisch hat.
Also finde ich auch so ein Klassiker.
Ist auch oftmals viel zu eng dimensioniert alles. Und viel zu klein dimensioniert, die Möbel. Ja. Dass eben alles in den Grundriss reinpasst, dass alles schön aussieht.
Ja.
Aber am Ende vielleicht auch gar nicht zu euren Möbeln passt oder zu den Standardmöbeln.
Ja.
Natürlich gibt es Möbel, die auch ein bisschen kleiner, kompakter sind. Aber ja, die Standardmöbel dann wahrscheinlich eher erstmal
nicht. Kommt halt wieder drauf an, was man will. Ne? Und ich finde auch so ein Klassiker ist halt der Esstisch.
Mhm.
Ne, wenn man sagt, okay, da ist jetzt ein Esstisch dargestellt mit 4 Stühlen an jeder Seite, dann ist es erstmal suggeriert es ja, oh, das ist ja ein großer Esstisch mit viel Platz und so weiter. Aber wenn man sich das dann mal in echt anschaut, reicht das hinten und vorne nicht. Und dann habt ihr mit Laufwegen Probleme, dann kommt ihr da nicht mehr durch. Dann ist es vielleicht noch eine Terrassentür. Das heißt, wenn die aufgeht, dann kann da keiner sitzen und so weiter. Also es sind ganz, ganz viele Punkte, die man bezüglich der Möblierung sich anschauen muss. Und ich glaube, am besten ist immer, wenn man mit den eigenen Möbeln schon mal startet, oder? Oder mit den Wünschen, die man halt so
oder
hat.
Auch mit den Maßen von den eigenen Möbeln, die man vielleicht schon hat.
Ja.
Und dass man so zum Architekten geht, wir haben die und die Möbel, die haben die und die Maße, können wir die maßstabsgetreu in den Grundriss mit einzeichnen, damit wir auch sehen können, okay, wie wirkt das Ganze, wenn unsere Möbel dann drinnen stehen. Vielleicht habt ihr auch schon ein Sofa, mit dem ihr liebäugelt und könnt aus dem Netz die Maße eben raus
Gerade Sofas gibt es so große Unterschiede, ne? Also da gibt es ja diese riesen Wohnlandschaften, die so über zwei Seiten gehen. Oder du hast halt wirklich nur so ein
Zweiersofa eingezeichnet, obwohl es eine 4-5-köpfige Familie ist.
Ja. Und dann wird es halt schon schwierig.
Ja.
Oder dann ist noch so ein Sessel daneben eingezeichnet, der aber theoretisch gar keinen Platz hätte, ne, wenn das Sofa nur 10 cm breiter wäre oder so.
Also oder sind was alles so eigentlich Dinge. Ein Hocker wäre und kein Sessel.
Ja. Punkt Nummer 4, die Ausrichtung.
Ja, die meisten Standardgrundrisse, die man so findet, sind im Idealfall mit der Zufahrt im Norden geplant worden. Mhm.
Ja.
Und aber wenn eure Zufahrt sich dann im Süden befindet, dann verändert sich der ganze Grundriss.
Ja.
Und das müsste ja auch alles berücksichtigt werden und umgeplant werden. Mhm. Aber das geht natürlich bei einem Standardgrundriss dann nicht mehr. Du kannst ja dann
außer man kann es noch spiegeln. Also wenn jetzt Zufahrt im Süden wäre, klar, dann hättest du aber Garten im Norden,
aber dann
was vielleicht
auch nicht
so viel
Sinn macht.
Ja, gut, aber
dann habe ich eventuell auch mein Gäste-WC im Süden, was auch nicht so schön ist. Und deswegen muss man da ein bisschen immer rumprobieren und planen.
Ja, ja. Eventuell auch eine andere Treppenform dann notwendig, ne? Weil man merkt, okay, so diese gerade einläufige Treppe ist jetzt halt nicht
machbar. Wäre ja natürlich auch schade, wenn ich dann meinen Technikraum im Süden habe.
Also, ja. Ja, auch da, ja genau, da sind ja Räume dann auch verschwendet so ein bisschen. Ich glaube, also Ausrichtung ist genau das, wo der Grundriss auf das Grundstück trifft.
Mhm.
Gell? Also wo man überhaupt wo man halt vorher hat man nur in Isolation das gesehen und dann merkt man auf einmal, ah Mist, aber wir haben die Zufahrt ja hier.
Ja.
Na, auch nicht da oben.
Ich hätte gerne die
schwierig.
Aussicht und es geht eigentlich gar nicht.
Ja.
So wie das Haus jetzt darauf stehen würde.
Okay. Ja. Aber muss man dann eigentlich, wenn man jetzt einen Standardgrundriss findet, also wenn ihr jetzt einen Standardgrundriss irgendwo findet, dann prüft wirklich frühzeitig, passt der auf dem Grundstück oder macht es Sinn oder macht es keinen Sinn? Mhm. Allein mal wirklich nur von der Ausrichtung. Da gibt es noch so viele weitere Punkte, ne, mit Lichtachsen, Sichtachsen, der Geländeverlauf des Grundstücks und so weiter. Und natürlich dann auch, was darf ich überhaupt bauen, mit Abstandsflächen wieder und so weiter. Alles Themen, die wir jetzt hier gar nicht besprechen, sondern prüft wirklich einfach mal nur die Ausrichtung.
Mhm.
Normalerweise ist es immer am besten, wenn ihr das natürlich mit einem Architekten macht, dann wird das Haus schon mal so mit eurem Platzbedarf auf das Grundstück geplant, dass es Sinn macht. Eben auch mit Sichtachsen und so weiter, was wir jetzt alles gerade angesprochen haben. Aber die Ausrichtung könnt ihr schon mal ganz, ganz grundlegend prüfen. Und dann habt ihr schon mal so, nicht ganz 80% von dem, was erstmal ganz grundlegend wichtig ist. Ne? Und wenn da der Grundriss halt keinen Sinn ergibt, dann wird es halt schwierig. Ne? Oder wenn dann viel geändert werden muss, dann funktioniert es halt meistens nicht.
Ja, dann wird es ein anderer Grundriss und kein Standardgrundriss.
Genau. Weil dann, da bist du halt nicht mehr bei dem Grundriss, der es gewesen wäre. Ne? Und dann war die Raumaufteilung vielleicht schön, ne? Dann könnt ihr euch ein bisschen Inspiration auch aus dem Grundriss ja mitnehmen.
Das auf jeden Fall, ja.
Aber man muss es halt trotzdem dann auf eure Situation anpassen, weil für euer Grundstück passt er dann halt nicht.
Ja, jetzt kommen wir schon zu Punkt Nummer 5, unserem letzten Punkt. Die Anpassungen.
Ja.
Und zwar
gerade Innenwände und sowas. Also ja. Es wird ja, wenn ihr jetzt im Musterhaus seid und gerade bei so Anbietern, die eben hauptsächlich ihre Standardgrundrisse verkaufen, dann hört ihr immer wieder, ja, also das ist jetzt der Grundriss, aber das ist überhaupt kein Problem. Da kann man innen im Prinzip noch alles anpassen, wie man will. So. Wenn man jetzt aber genauer nachschaut und in der Baubeschreibung liest und mal technische Merkblätter liest etc. von diesen Firmen, dann steht da drin, dass man nicht tragende Innenwände verschieben kann.
Keine Treppenwände.
Keine Treppenwände, keine Sanitärinstallationswände und sowas, sondern wirklich nur nicht tragende Innenwände.
Dann kann man ja mal nachschauen, wie viele Wände noch übrig bleiben.
Genau. Und wenn man dann wirklich mal in den Grundriss schaut, dann merkt man, ja, okay, das sind 2 oder 3 Wände.
Ja.
In dem Haus, die verschoben werden können. Und dann ist natürlich die Möglichkeit, da irgendwas zu machen, schon wieder sehr eingeschränkt. Mhm. Zweiter Punkt, der auch noch wichtig ist, ist das Thema Fenster. Na, weil wenn ich ja auf einmal eine Innenwand...
Zusammenspiel auch mit
genau, in den Wänden. Wenn ich eine Innenwand verschiebe, dann macht vielleicht das Fenster an der Stelle gar keinen Sinn mehr, weil es auch nicht mehr symmetrisch mitten im Raum sitzt oder sowas, sondern einfach nur noch da ist, weil es halt davor anders geplant war. Und dadurch ist dann wieder eine Fensteränderung notwendig, die meistens dann wieder nicht dabei ist in dieser Standard-Umplanungspauschale sozusagen. Also prüft das wirklich vorher ab, was funktioniert und was nicht. Und wenn ihr was verändert, verändert auch die Fenster mit. Ich sehe es auch ganz oft, weiß nicht, ob du das auch schon mal gesehen hast, dass Bauherren, gerade wenn man so ganz am Anfang ist, ist ja auch völlig klar, irgendwo muss man anfangen, dann fängt man an mit so halt einem Grundriss, aber komplett ohne Fenster. Gibt's auch ziemlich oft, ne?
Ja, aber erst, aber halt man schwierig. Muss ja die Raumaufteilung stimmen und danach kann man sich Gedanken machen über die Fensteranordnung, klar.
Ja.
Das sollte dann ein Zusammenspiel sein von innen und außen. Also man geht dann erst wieder einen Schritt nach draußen, also schaut, okay, passt das jetzt von außen? Dann schaut man wieder von innen, okay, passt die Situation dann auch von innen?
Ja.
Passt der Ausblick? Passt es von der Anordnung?
Ja, ob es halt symmetrisch ist.
Also es ist auch einfach ein Zusammenspiel von innen und außen. Also Grundriss und auch Ansicht.
Ja, stimmt. Und das ist halt wieder was, ne, weil man dann sagt, okay, jetzt haben wir innen die Wand verschoben. Dann hat sich ja außen nichts geändert, aber theoretisch müsste ich das Fenster verändern.
Ja.
Und dann sieht es ja außen, sieht es dann auf einmal komisch aus. Und das sind halt diese Dinge.
Deswegen muss man es immer im Ganzen dann betrachten.
Genau. Und deswegen glaube ich, wirklich ein ganz großer Punkt auch, warum Standardhäuser eben nicht so gebaut werden, weil schon kleinere Änderungen, jetzt nur eine Wand verschieben oder sowas, schon wieder einen Rattenschwanz an anderen Änderungen nach sich zieht, wodurch es dann wieder doch nicht mehr das Standardhaus ist.
Ja, und super teuer wird am Ende.
Und dann wieder teurer wird am Ende. Ja. Und das sind halt diese Punkte. Ja, wobei es ja eigentlich nicht mal teurer wird.
Ja.
Sondern du bist ja sowieso dann in der Umplanung und es wäre ja so oder so diese Umplanung gewesen.
Mhm.
Also.
Außer man geht jetzt.
Ja, außer man geht halt einen Kompromiss ein und sagt, okay, ich nehme jetzt halt das Haus so, wie es ist. Aber wie gesagt, allein der Punkt mit Technikraum, Treppe, Möblierung und sowas, da merkt man dann halt, okay, es passt wahrscheinlich dann doch nicht. Genau, also das waren jetzt mal 5 Dinge, die ihr prüfen könnt, wenn ihr euch erstmal einen Standardgrundriss aussucht. Also ich finde es ja gut, so zu starten, ne, weil man halt auf irgendwo muss man starten. Und vielleicht findet man da wirklich was, was sehr, sehr gut passt. Und prüft dann aber wirklich, ist der Technikraum unter 8 Quadratmeter groß? Dann könnte es problematisch werden. Prüft mal, wie viel Steigungen hat die Treppe und wollt ihr zum Beispiel noch eine Geschosserhöhung und passt dann eine weitere Treppe, eine Treppenstufe noch mit rein oder wird es dann irgendwo eng? Dann natürlich das Thema Möblierung, also skaliert man wirklich die Möbel auf das Maß und setzt sie dann in diesen Grundriss ein, da gibt es ja mittlerweile auch viele Apps und Planungsprogramme, mit denen man das machen kann. Dann eben das Thema Ausrichtung, also versucht wirklich mal diesen Grundriss dann auf euer Grundstück zu setzen. Funktioniert das ja oder nein mit der Zufahrt alleine und eben der Ausrichtung des Hauses nach Süden und dann eben auch noch das Thema Anpassungen, wie viel muss an diesem Grundriss angepasst werden, wo sind wirklich die tragenden Wände, wo müsste ich dann Fenster verschieben, also passt es oder passt es am Ende nicht sozusagen.
Ja. Ja, das waren jetzt unsere 5 Punkte, die ihr in Standardgrundrissen prüfen könnt und ja, falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare.
Genau.
Und ja. Bis nächstes Mal.
Bis nächstes Mal.